Liebe Geschwister, zu den in der Gemeinde Jesu seit jeher am meisten umstrittenen Themen gehört die Frage, ob ein Christ verloren gehen kann oder ob das Erreichen des ewigen Zieles mit der Bekehrung und Wiedergeburt unwiderruflich und unter allen Umständen feststeht. Als erstes muss ich natürlich hier vorausschicken, wenn hier von Christen die Rede ist, so sind damit nur wahre Christen gemeint und keine Namenschristen. Und wahre Christen sind all diejenigen und nur die, die durch Bekehrung und Wiedergeburt Kinder Gottes geworden sind. Das können wir zum Beispiel nachlesen im Johannesevangelium in Kapitel 3, in den Versen 3, 5 und 7. Dann auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 23 und noch an vielen anderen Stellen der Bibel. Und Bekehrung bedeutet die Abkehr von dem bisherigen, von Sünde und Eigenwillen geprägten Leben, die Übergabe des Lebens unter die Herrschaft Jesu Christi und das feste Vertrauen darauf, dass Jesus Christus die Sünden, durch die der Mensch bisher von Gott getrennt war, durch seinen Tod am Kreuz gesühnt hat. Und auf die Bekehrung antwortet Gott, indem er den bekehrten Menschen zu einem Kind Gottes macht, ihm die Sünden vergibt und die Wiedergeburt in ihm wirkt. Und die Wiedergeburt bewirkt eine Erneuerung des Geistes und Sinnes des Menschen und macht ihn zur Heiligung und Nachfolge willig und fähig. Und gleichzeitig mit der Wiedergeburt nimmt auch der Heilige Geist Wohnung in dem Gläubigen. Das wollte ich halt noch vorausschicken, damit auch klar ist, was gemeint ist, wenn ich hier von Christen spreche. Denn da herrschen ja auch oft Missverständnisse. Vielfach gelten ja als Christen alle, die getauft sind oder alle, die in der christlichen Kirche angehören oder die an Gott glauben oder dergleichen. Und das ist natürlich nicht gemeint. Denn jeder, der nicht wiedergeboren ist, der ist gar nicht errettet und der ist auch kein Christ. Und für den stellt sich auch nicht die Frage, ob ein Christ verloren gehen kann. Das bezieht sich also nur auf wahrhafte Christen. Ja, als erstes möchte ich die weit verbreitete Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils darstellen. Diese Lehre besagt, dass jeder wahre Christ das Ziel des Himmelreichs mit absoluter Sicherheit erreichen werde. Und nicht nur äußere Umstände wie Krankheit, Not, Verfolgung oder geistliche Verführung seien außerstande, ihn von der Gnade Gottes in Jesus Christus zu trennen, sondern auch durch sein eigenes Verhalten könne er sein Heil niemals verlieren, das er mit Bekehrung und Wiedergeburt erlangt hat. Und diese Lehre existiert vor allem auf der Grundlage zweier großer theologischer Systeme, nämlich des Calvinismus, der auf den Reformator Johannes Calvin zurückgeht, und des Dispensationalismus, der von Darby und Scofield begründet und vor allem von Brüdergemeinden vertreten wird. Darin sind sich beide Richtungen einig, dass ein Christ nicht verloren gehen könne. Allerdings wird diese Meinung teilweise unterschiedlich begründet und beide Lehren gelangen in manchen Punkten auch zu unterschiedlichen Ergebnissen, etwa in der Frage, ob es möglich ist, dass ein Christ vom Glauben abfallen oder dauerhaft in Sünde leben kann. Für die calvinistische Begründung der Unverlierbarkeit des Heils ist Ausgangspunkt die Überzeugung, dass Gott aus der Gesamtheit der Menschen aufgrund seiner Souveränität als Schöpfer einen Teil von ihnen zum Heil erwählt und vorherbestimmt habe. Die übrigen Menschen seien entweder aufgrund eines entsprechenden Ratschlusses Gottes zur Verdammnis vorherbestimmt, das sagt die Lehre von der doppelten Prädestination, oder aber sie seien von Gott in ihrem Zustand der Verlorenheit belassen und beiseite gesetzt, das sagt die Lehre von der einfachen Prädestination. Und die Erwählung der zum Heil vorherbestimmten erfolge ohne jede Berücksichtigung irgendeiner vorhandenen oder vorausgesehenen Eigenschaft der Erwählten. Und diese Erwählten würden von Gott aufgrund unwiderstehlichen Einwirkens und unwiderstehlicher Gnade zur Bekehrung gebracht. Und diese Erwählung sei ewig und absolut unwiderruflich, sodass sie von Gott niemals mehr rückgängig gemacht werde und der Erwählte somit nicht mehr verloren gehen könne. Und so wie Gott mittels seiner unwiderstehlichen Gnade bewirke, dass jeder Erwählte zum Glauben und zur Bekehrung und Wiedergeburt gelange, so bewirke er in gleicher Weise, so lehren die Calvinisten, dass die Erwählten bis ans Ende ihres Lebens Jesus treu bleiben. Gott wirke auch in dieser Hinsicht mit unwiderstehlicher Gnade. Es könne zwar vorkommen, dass ein Erwählter in Sünde fällt und sich von Gott abwendet, aber wenn er wirklich zu den Erwählten gehört, so werde er spätestens am Ende seines Lebens von Gott wieder zurechtgebracht und zur Buße und Umkehr geführt werden. Wer hingegen vom Glauben abfällt oder sich dauerhaft von Gott abwendet, der sei niemals wahrer Christ gewesen und habe von vornherein nicht zu den Erwählten gehört. Der Dispensationalismus, also die Lehre von Darby und Scofield und anderen, begründet die Unverlierbarkeit des Heils weniger mit dieser unwiderstehlichen Gnade und Erwählung, die für den Calvinismus so ausschlaggebend ist, sondern vor allem damit, dass ein wahrer Christ Kind und Eigentum Gottes sei und dies unter allen Umständen auch bleibe. Außerdem sei er dauerhaft mit dem Heiligen Geist versiegelt, den Gott ihm als Unterpfand der Verheißung gegeben habe, und diese Versiegelung sei durch nichts und niemanden rückgängig zu machen. Es sei zwar möglich, dass wahre Christen dauerhaft in Sünde fallen oder sich sogar generell von Gott abwenden und bis zum Ende des Lebens keine Buße tun. Aber dies führe nicht dazu, nach dieser Auffassung, dass sie verloren gehen und verdammt werden, sondern bewirke nur, dass solche Christen die Freude am Glauben verlieren, unter die Züchtigung Gottes kämen, ihren Lohn im Himmel verlieren und von Gott im Preisgericht getadelt und vor den Engeln und den anderen Gläubigen beschämt würden. Viele Gläubige finden in dieser Lehre und ihren Begründungen sicherlich in hohem Maße persönlichen Trost, besonders in Anfechtungen. Aber dennoch muss unbedingt geprüft werden, ob die Ausgangspunkte dieser theologischen Lehren und ihre Ergebnisse wirklich zutreffend sind. Es zunächst einmal zu der Lehre des Calvinismus, und zwar zu dem Ausgangspunkt einer angeblichen, grundlosen und unwiderruflichen Erwählung. Es stimmt zwar, dass der unbekehrte Mensch geistlich tot und zu einer Bekehrungsentscheidung unwillig und unfähig ist. Das geht aus zahlreichen Bibelstellen eindeutig hervor. Ich nenne hier nur einmal Römerbrief Kapitel 3, die Verse 10, 11 und 23 oder Epheser 2, Vers 1. Und weil er geistlich tot ist, ist der unbekehrte Mensch noch nicht einmal willens und in der Lage, Gott und die Versöhnung und Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Aber das bedeutet nicht, dass er niemals zu einer freien Bekehrungsentscheidung fähig wäre, so dass jede Bekehrung zwangsläufig Folge eines unwiderstehlichen Wirkens Gottes wäre. Der Mensch ist dann zu einer Entscheidung fähig, wenn Gott ihn erweckt. In diesem Zustand ruft Gott den Menschen zu einer freien Entscheidung auf, sich zu bekehren, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen und ein Kind Gottes zu werden oder den Weg der Sünde, des Eigenwillens und der Verlorenheit fortzusetzen. Auch das geht eindeutig aus Bibelstellen wie Markus 1, Vers 15 und Hebräer 3, Verse 8 und 15 hervor, in denen Gott zu einer solchen Entscheidung aufruft. Und dementsprechend beruht auch die Erwählung eines Menschen zum Heil nicht auf einer willkürlichen und grundlosen Vorherbestimmung, sondern auf dem Vorauswissen Gottes von der Bekehrung dieses Menschen. Die Calvinisten berufen sich zwar für ihr Erwählungsverständnis auf verschiedene Bibelstellen, von denen ich einige hier betrachten möchte. So heißt es etwa in Johannes 6, Vers 44, Dort sagt Jesus: Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und dieses Ziehen wird von den Calvinisten im Sinne einer unwiderstehlichen Vorherbestimmung und einer unwiderstehlichen Gnade verstanden, mit der Gott die Erwählten unfehlbar zu sich ziehe. Nun, wie ich eben sagte, trifft es zwar zu, dass kein Mensch zu Gott kommen kann, wann immer er will. Das ist ihm nur dann möglich, wenn Gott ihn erweckt und ihn durch sein erweckendes Handeln zu sich zieht. Aber dieses Ziehen geht nicht so weit, dass der Mensch dem nicht widerstehen könnte. Es verhält sich bei diesem Ziehen in ähnlicher Weise wie bei dem Nötigen. Im Lukas 14, Vers 23, wo es um die Einladung zu dem Abendmahl geht, Lukas 14, Vers 23, wo es heißt, und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Und mit diesem Nötigen, mit dem Gott handelt, damit ist ja die Einladung zum Glauben gemeint. Und damit ist wohl eine ernstliche und dringende Einladung gemeint, ein intensives Zureden, aber nicht die Ausübung von Zwang oder die unwiderstehliche Beeinflussung des Willens. Denn der Wille derer, die sich trotz dieses Nötigens im Lukasevangelium nicht zu der Hochzeit einladen lassen, wird vom Gastgeber respektiert, wie wir in der Textstelle sehen. Nicht alle, die eingeladen wurden und von den Knechten des Königs genötigt eingeladen wurden, kommen ja. Und sie werden also nicht gezwungen, müssen allerdings dann auch die Folgen tragen. Ja, dann berufen sich die Calvinisten etwa auf die Stelle, auf den Abschnitt von im Römerbrief, Römer 9, Verse 11 bis 23. Ja, das ist ein längerer Abschnitt, den ich aber trotzdem einmal vorlesen werde. Römer 9, Verse 11 bis 23. Dort heißt es, ehe die Kinder geboren waren, gemeint waren Esau und Jakob, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, also zu Rebekka, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise, und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Ja, anhand dieses Abschnitts begründen die Anhänger der Prädestinationslehren ihre Auffassung gleich in mehrfacher Hinsicht. Vers 15, also der Satz, denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dieser Vers wird in dem Sinn aufgefasst, dass Gott das Recht habe, hinsichtlich der Erweisung seiner Gnade willkürlich zu handeln und dass er auch tatsächlich so handele. Und die Errettung eines Menschen hänge letztlich von nichts anderem ab, als dass er zu denen gehöre, die Gott zum Heil vorherbestimmt hat und denen er seine Gnade zuwendet. Und das Beispiel des Pharao in Vers 17 wird so gedeutet, dass Gott darüber hinaus sogar das Recht habe, Menschen zur Verdammnis und zum Erweis seines Zornes zu erschaffen und dies auch tue. Sowohl hinsichtlich Erbarmung und Gnadenzuwendung als auch hinsichtlich Verwerfung und Verstockung habe Gott ein Recht, willkürlich zu handeln und tue dies auch, ohne dass der Mensch ihm deshalb einen Vorwurf machen oder ihn der Ungerechtigkeit bezichtigen könne. Und Gott habe als Schöpfer die Macht und das Recht, mit den Menschen so umzugehen, wie ein Töpfer mit seinem Ton, und zwar auch hinsichtlich der ewigen Vorherbestimmung zur Errettung oder Verdammnis. Solches Handeln an Menschen diene zu seiner Verherrlichung. Und für die zum Heil Vorherbestimmten und aufgrund dessen gläubig gewordenen sei es unmöglich, wieder verloren zu gehen, da sie nach Gottes souveränem Willen eben errettet werden und bleiben sollen und Gott seinen souveränen Willen auch unfehlbar durchsetze. Nun, eine nähere Untersuchung dieser Verse ergibt jedoch, dass sich diese Aussagen daraus nicht herleiten lassen. Denn aus diesem Abschnitt, aus den Versen 13 bis 23 und insbesondere auch aus den Versen 20 und 21, wo es eben heißt, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst, hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen. Auch aus diesen Versen ergibt sich nur, dass Gott niemandem seine Gnade schuldet und dass er außerdem die Macht und das Recht besitzt, Menschen in willkürlicher Weise zu erwählen und zu verwerfen. Es ergibt sich daraus jedoch nicht, dass Gott tatsächlich auch so handelt. Denn tatsächlich handelt er hinsichtlich Erwählung und Verwerfung nach anderen Grundsätzen, die ebenfalls in der Bibel dargelegt sind. Er erwählt nämlich diejenigen, von denen er voraussieht, dass sie, nachdem sie von ihm angerufen und erweckt wurden, zu ihm kommen und sich bekehren. Etwa Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 37, wo er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist ein freiwilliges Kommen gemeint und kein von vornherein erzwungenes oder vorherbestimmtes Kommen. Dann wäre auch diese Aussage sinnlos, dass er den nicht hinausstoßen würde. Denn dann würde das alles auf einer unwiderstehlichen Vorherbestimmung und Determinierung beruhen. Und Gott verwirft diejenigen, die nicht zu ihm kommen wollen. Das sagt er etwa zur Stadt Jerusalem oder auch zu den Pharisäern. Und er verstockt die, die auf sein Rufen mit feindseliger Ablehnung reagiert haben. Und das war auch beim Pharao Ursache seiner Verstockung. Der Pharao ist nicht von Anfang an verstockt gewesen. Er hätte durchaus auf das Reden von Mose und Aaron hören können. Zumindest insoweit, als dass er das Volk Israel freigelassen hätte. Wie es hinsichtlich einer möglichen Bekehrung zu Jahwe war, ist noch eine andere Frage. Darum ging es auch bei der Ansprache von Mose nicht, sondern nur darum, dass er das Volk Gottes freilässt. Aber der Pharao ist nicht von Anfang an verstockt gewesen, sondern er wurde von Gott später verstockt, nachdem er das hartnäckig ablehnte, nachdem er hartnäckig dem Willen Gottes hinsichtlich der Freilassung seines Volkes widerstanden hat. Und auch Römer 9, Vers 16, wo es ja heißt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, besagt nur, dass das Heil des Menschen nicht durch sein Wollen oder sein Laufen, etwa durch religiöse Anstrengungen oder sonstige gute Werke bewirkt wird, sondern allein durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Aber die Möglichkeit und Notwendigkeit einer freien Willensentscheidung hinsichtlich der Annahme der Gnade wird dadurch nicht ausgeschlossen. Und ebenso trifft die Ansicht nicht zu, dass Gott von vornherein einen Teil der Menschheit grundlos erwählt und vorherbestimmt habe und die übrigen Menschen entweder zur Verdammnis vorherbestimmt oder von der Zuwendung seiner rettenden Gnade ausgeschlossen habe. Denn aus Bibelstellen wie Johannes 3, Vers 16, die kennen wir ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der Jesus Christus annimmt, eben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder 1. Timotheus 2, Vers 4 geht eindeutig hervor, dass sich Gottes Rettungswillen auf alle Menschen erstreckt. Und Die Calvinisten lehnen diese Deutung zwar ab, indem sie sagen, es seien hier mit der Welt oder mit allen Menschen nicht alle Menschen gemeint, sondern nur einige Menschen aus allen Völkern und sozialen Schichten. Aber ich denke, dass derartige Auslegungen mit dem Wortlaut und den Aussagen dieser Bibelstellen nicht zu vereinbaren sind. Wie verhält es sich nun mit der anderen Begründung der Unverlierbarkeit des Heils? Auch aus der Tatsache, dass jeder Wiedergeborene ein Kind Gottes ist, ergibt sich nicht, dass er sich nicht wieder von Gott abwenden und verloren gehen könnte. Denn die Bibel lehrt, dass Kinder Gottes, die sich dauerhaft von ihrem Vater abwenden, in der Ewigkeit keinen Anteil an den Rechten mehr haben, die sich aus der Kindschaftsstellung ergeben. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass es nichts nützt, sich darauf zu beruhen, sich zu berufen, dass man, sei es als Jude im Alten Bund, sei es als Glied der Gemeinde Jesu im Neuen Bund, zu den Kindern Gottes gehört. Denn Gott sagt, dass man den Anteil an den damit verbundenen Verheißungen in der Ewigkeit nur dann erlangen wird, wenn man entsprechend dieser Kindschaftsstellung lebt und Gott treu bleibt. Ich nenne hier einige Bibelstellen, die werde ich nicht vorlesen, können Sie sich vielleicht notieren. Das ist einmal Matthäus 3, Verse 7 bis 10. Römerbrief, Kapitel 2, Verse 28 und 29. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 13. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23. Und selbst der reiche Mann im Totenreich, der zwar Jude war, aber dennoch ewig verloren war, in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, selbst dieser reiche Mann wird von Abraham mit Kind oder mit Sohn, je nach Übersetzung, angeredet. Der war also durchaus Kind Gottes gewesen als Jude, aber dennoch verloren, weil er nicht entsprechend seiner Kindschaftsstellung gelebt hatte. Und was die Versiegelung der Gläubigen mit dem Heiligen Geist betrifft, so trifft es zwar zu, dass niemand von außen dieses Siegel brechen und dadurch die Zugehörigkeit des Gläubigen zu Gott aufheben kann. Das schließt aber nicht aus, dass der Gläubige sich durch sein eigenes Verhalten selbst von Gott trennt, sodass der in ihm wohnende Heilige Geist nicht mehr die Zugehörigkeit zu Gott beglaubigt oder ihn sogar verlässt. Wer sich von Gott abwendet, indem er sich von Jesus Christus abwendet und nicht mehr in einer Beziehung zu Jesus Christus, in einer Beziehung der Liebe und des Glaubensgehorsams steht, der verwirft bewusst das bewahrende Siegel. Und auch mit der Gabe des Heiligen Geistes als Unterpfand der Verheißung der ewigen Errettung ist keineswegs ausgeschlossen, dass der Gläubige seinen Gnadenstand in Jesus Christus durch eigenes Verschulden wieder verliert, sodass ihm diese Verheißungen nicht zuteil werden und Gott seinen Heiligen Geist wieder von dem Gläubigen nimmt. Nun stützt sich die Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils nicht nur auf die genannten allgemeinen Argumente der unwiderstehlichen Erwählung oder der ewigen Kindschaftsstellung, sondern auch auf einige konkrete Bibelstellen, von denen ich hier auch nur einige einmal vorlesen möchte. Einige der bekanntesten, die in dem Zusammenhang vorgetragen werden, das ist einmal der Abschnitt im Johannesevangelium, Johannes 10, die Verse 27 bis 29. Dort heißt es, dort sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und aus diesen Worten Jesu wird von vielen die Schlussfolgerung gezogen, dass es nicht nur von außen kommenden Gewalten wie dem Teufel oder anderen Menschen, Verfolgung, Verführung, Hunger, Krankheit und Not unmöglich sei, die Gläubigen von Jesus Christus zu trennen, sondern auch der Christ selbst könne sich durch eigenes Verhalten nicht von Jesus Christus trennen. Bei einer unvoreingenommenen Untersuchung dieser Bibelstellen wird man jedoch ebenfalls zu dem Ergebnis kommen müssen, dass der Text eben das nicht sagt. Jesus will damit nur sagen, dass er und der Vater die Macht haben, die Gläubigen zu bewahren, und dass diese Macht so groß ist, dass keine Macht von außen imstande ist, sie von Gott zu trennen. Er sagt aber nicht, dass es für einen Christen selbst unmöglich wäre, sich aufgrund einer entsprechenden Willensentscheidung wieder von ihm zu trennen. Schon der Wortlaut des Urtextes, dort heißt es nämlich, nicht jemand kann sie aus seiner Hand rauben, spricht dafür, dass es sich um eine von außen angreifende Macht handelt, die versucht, die Christen von Jesus Christus loszureißen. Es geht hier um eine Fremdeinwirkung, um ein Rauben. Und der Raubende ist ein anderer als das Schaf oder der Hirte. Niemand kann einen Christen, der Jesus Christus nachfolgt, von ihm wegreißen, weil Jesus ihn hält. Jesus ist eine sichere Festung. Würden sich die Schafe aber aus dieser Festung hinausbegeben, so wären sie nicht mehr sicher und der Feind könnte sie erneut angreifen. Das sehen wir ja etwa aus der Mahnung und Warnung im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, wo Petrus die Gläubigen dazu auffordert, nüchtern und wachsam zu sein, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Und damit sind auch Christen gemeint, dass er auch die verschlingen möchte und dass das auch möglich ist, wenn die Christen eben nicht nüchtern und wachsam sind. Dann als nächstes wird hier für die Unverlierbarkeit des Heils geltend gemacht ein Abschnitt im Römerbrief, und zwar Römer 8, die Verse 31 bis 39, die lese ich auch einmal vor. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und aus diesem Textabschnitt wird von den Anhängern der Unverlierbarkeit des Heils zweierlei gefolgert. Zum einen werde damit gesagt, dass Jesus Christus stets und unter allen Umständen für die Gläubigen sei, indem er sie gerecht spricht und ihnen ihre Sünden nicht zurechnet, weil er für sie am Kreuz gestorben sei. Und dies bewirke, dass niemand sie jemals verdammen könne, sodass sie niemals verloren gehen können. Und zum anderen werde damit gesagt, dass keine Macht der Welt imstande sei, die Gläubigen von Jesus Christus zu trennen, und zwar auch der Christ selbst nicht. Es trifft zwar zu, dass niemand die Gläubigen anklagen und verdammen kann, wenn sie in Christus sind. Aber dies setzt voraus, dass sie in der Beziehung der Liebe und des Glaubensgehorsams zu Jesus Christus stehen und sich nicht wieder durch Abfall, Lauheit oder festgehaltene Sünde oder Irrlehre von ihm losgelöst haben. Die Behauptung, wer einmal in diese Beziehung getreten ist, bleibe aufgrund unwiderstehlicher Gnade zwangsläufig beständig darin, so dass Gott immer für ihn sei und ihn gerecht spreche, ist eine Behauptung, die dem Gesamtzeugnis der Bibel widerspricht. Und es ist ganz entscheidend, Folgendes zu bedenken. Bei der Aufzählung der Mächte, die den Gläubigen nicht von Jesus Christus trennen können, fehlt die Sünde. Hier sind ja sehr viele Mächte genannt, die den Christen nicht von Gott trennen können. Tod und Leben, Engel und Mächte und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur. Das alles kann einen Christen nicht von seinem Herrn trennen, aber die Sünde kann es durchaus. Und die Sünde ist hier nicht genannt. Es steht hier nicht drin, auch die eigene Sünde kann den Christen nicht von Gott trennen. Und ja, alle dort genannten Mächte und Gewalten können den Gläubigen nicht von Jesus Christus trennen, wohl aber seine eigene Sünde, wenn er an ihr festhält und über sie keine Buße tut. Ja, dann wird geltend gemacht der Philipper aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Der Satz, den lese ich auch einmal vor. Dort heißt es, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und auch diese Stelle wird so gedeutet, dass Gott den Gläubigen unwiderstehliche Gnade zum Treubleiben schenke, sodass das gute Werk der Rechtfertigung und der Heiligung, das in ihnen mit ihrer Wiedergeburt begonnen wurde, von Gott auch mit Sicherheit bis zum Ende fortgesetzt und vollendet werde, sodass jeder Gläubige das ewige Ziel erreiche und unter keinen Umständen verloren gehen könne. Jedoch wird bei dieser Auslegung, auch bei dieser Bibelstelle, die Unwiderstehlichkeit der bewahrenden Gnade in den Text hineingelesen und die Möglichkeit außer Acht gelassen, dass ein Gläubiger sich durch Abfall von Jesus Christus oder durch festgehaltene Sünde dieser Gnade entziehen kann. Und gerade im Philipperbrief lesen wir an anderer Stelle auch, dass dies möglich ist. Ich nenne hier einmal nur Philipper Kapitel 2, Verse 12 und 16, Philipper 3, Vers 2 und Philipper 4, Vers 18 folgende. Dann beruft man sich auf den ersten Johannesbrief, auf 1. Johannes 2, Vers 19. Dort sagt Johannes von antichristlichen Verführern in der Gemeinde: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Hier spricht Johannes von Gemeindegliedern, die sich nach einiger Zeit als Irrlehrer herausstellten und deshalb aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden oder sich selbst der Gemeinschaft entzogen. Und die Aussage, dass sie, wenn sie von uns gewesen wären, bei uns geblieben wären, wird von den Anhängern der Unverlierbarkeit als erstes so aufgefasst, dass es sich bei diesen späteren Irrlehrern um Scheinchristen gehandelt habe. Denn wenn es wahre Christen gewesen wären, so wären sie bei der Gemeinde geblieben und nicht zu Irrlehrern geworden. Und daraus wird des Weiteren gefolgert, dass ein wahrer Christ immer und unter allen Umständen bei der Gemeinde Jesu und bei seinem Herrn bleiben werde und folglich nicht mehr verloren gehen könne. Aber die Aussage, wenn sie von uns gewesen wären, lässt jedoch nicht nur die Deutung zu, dass es sich bei diesen Personen um Namenschristen handelte. Denn mit uns können auch die Treubleibenden unter den Christen gemeint sein. Dann hätte Johannes sagen wollen, dass es sich bei denen, die sich zur Irrlehre verführen ließen und dann andere verführten, gezeigt hat, dass sie eben nicht zu den Treuen gehörten, zu denen Johannes sich selbst und die, an die er seinen Brief richtet, zählt. Und für diese Auslegung spricht auch der erste Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 19. Dort sagt Paulus: Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Paulus sagt also nicht, dass bei den Spaltungen die wahren Christen und die Namenschristen offenbar werden, sondern die Treuen und die Ungehorsamen. Die Anhänger der Unverlierbarkeit des Heils führen noch eine Reihe weiterer Bibelstellen zur Begründung an, auf die ich hier aber aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Aber in meinem Büchlein Unverlierbarkeit des Heils, das Bruder Gassmann eben vorgestellt hat, habe ich zu einigen dieser Stellen Stellung genommen. Und ja, man muss letzten Endes sagen, dass diese Bibelstellen, die für die Unverlierbarkeit des Heils geltend gemacht werden, das nicht hergeben, was man daraus herleiten will. Und dass diese Lehre folglich zu einer falschen Heilssicherheit führt. Und andere theologische Richtungen gehen deshalb mit Recht davon aus, dass ein Christ unter Umständen auch wieder verloren gehen kann. Wobei noch unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, wann dies geschehen kann. Und hier wäre als erstes festzustellen, dass die Bibel lehrt, dass ein Christ verloren geht, wenn er von Jesus Christus abfällt. Und das ergibt sich vor allem aus dem bekannten Abschnitt im Hebräerbrief, Kapitel 6, Verse 4 bis 6. Und diese Verse lese ich auch einmal vor. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ja, diese Verse möchte ich einmal näher betrachten und aus ihnen ergibt sich eindeutig, dass es sich bei den dort genannten Menschen, von denen gesagt wird, dass sie abgefallen sind, um wahre Christen und nicht um Namenschristen handelt. Denn ihnen werden hier alle Eigenschaften und Merkmale wahrer Christen zugesprochen. Das ist als erstes die Erleuchtung durch Gott. Und das bedeutet, dass Gott ihnen das geistliche Verständnis seines Evangeliums geschenkt hat. Diese Erleuchtung ist nicht etwa nur eine reine Wissensaneignung oder ein Erlernen von Glaubenstatsachen und Wahrheiten, sondern sie ist stets eng mit der Bekehrung und Wiedergeburt verknüpft. So heißt es auch im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens. Da wird ganz klar gesagt, die Erleuchtung der Gläubigen, das steht eng im Zusammenhang mit Bekehrung und Wiedergeburt. Diese Erleuchtung hat zu einem neuen Leben in Christus geführt. Ferner haben die in Hebräer 6 beschriebenen die himmlische Gabe geschmeckt. Und die himmlische Gabe ist die von Gott geschenkte Zugehörigkeit zu seinem Reich und alle damit verbundenen weiteren Gaben. Und so wird in Apostelgeschichte 2, Vers 28 die Gabe des Heiligen Geistes genannt. Und Römer 5, Vers 15 und 17 spricht von der Gabe der Gerechtigkeit. Und wenn es in Hebräer 6 heißt, dass diese Menschen diese Gabe geschmeckt haben, so bedeutet das eine persönliche Erfahrung und einen persönlichen Umgang mit dieser Gabe. Und das ist nur bei wahren Christen denkbar. Und die mitunter vorgebrachte Behauptung, die Abgefallenen hätten die Gabe im Gegensatz zu wahren Christen nur geschmeckt, aber nicht gegessen, sondern die Köstlichkeit wieder ausgespuckt, wie ein Ausleger einmal schrieb, ist im Hinblick darauf unhaltbar. Ferner haben die in Hebräer 6 genannten Anteil bekommen am Heiligen Geist. Und nach dem gesamten Zeugnis der Bibel haben aber nur wahre Christen, das heißt Wiedergeborene, Anteil am Heiligen Geist. Da möchte ich nur nennen die Stellen Apostelgeschichte 15, Verse 8 folgende, Römerbrief Kapitel 8, Verse 14 bis 16, Epheserbrief Kapitel 1, Verse 13 folgende. Und die Auffassung, es sei hier im Hebräerbrief nur eine äußerliche Teilhaberschaft und keine Innewohnung gemeint, ist im Anbetracht dessen unhaltbar. Diese drei Aussagen und die zwei weiteren von Vers 5 wären im Blick auf einen Mitläufer oder Namenschristen absolut undenkbar, schrieb Erich Mauerhofer einmal sehr treffend in einem Beitrag in der Zeitschrift Fundamentum. Und als viertes Kennzeichen wird von den Angesprochenen gesagt, dass sie das gute Wort Gottes geschmeckt haben. Und das Wort Gottes, das Gott in der Bibel geoffenbart hat, ist Geist und Leben, wie Jesus selbst bezeugt hat. Und die Gläubigen sind gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und dieses Wort haben die Betreffenden geschmeckt, das heißt gläubig angenommen und persönlich erfahren. Und außerdem wird hier als letztes Merkmal noch gesagt, dass sie die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Damit sind die Kräfte der Messiasherrschaft Jesu gemeint, die in den Gläubigen wirksam sind. Im Überwinderkampf gegen die Sünde, in der Heiligung und in der Erneuerung ihres Geistes. An all dem haben die im Hebräerbrief angesprochenen Anteil gehabt. Und ein Abfall von bloßen Namenschristen, die ja niemals zum Reich Gottes gehört haben, ist im Übrigen schon begrifflich ausgeschlossen. Denn von einer Person oder Überzeugung abfallen kann nur jemand, der vorher dazugehört hatte. Außerdem wäre ein Abfall von Namenschristen kein Grund für die Eindringlichkeit der Mahnung, die offensichtlich darauf beruht, dass Menschen in Gefahr stehen, ihren kostbarsten Besitz, nämlich ihr Heil, für immer zu verlieren. Denn für einen Namenschristen bedeutet ein sogenannter Abfall keinen Wechsel seines geistlichen Zustands. Er war ja bereits vor seinem sogenannten Abfall von Gott getrennt und verloren. Das hier für Abfall verwendete Verb parapiptein mag zwar für sich genommen mehrere sprachliche Bedeutungen haben, es lässt aber in diesem Zusammenhang keinen Zweifel daran, dass hier nicht nur ein Fehltritt oder eine vorübergehende Hinwendung von Judenchristen zum jüdischen Zeremonialgesetz gemeint ist, sondern die als endgültig gewollte Absage eines Gläubigen gegenüber Jesus Christus. Denn nur dies rechtfertigt die Bewertung ihres Verhaltens als erneutes Kreuzigen des Sohnes Gottes. Außerdem werden die Abgefallenen in Hebräer 6, Vers 8 mit einem Boden verglichen, der Dornen und Disteln trägt, deshalb keinen Nutzen bringt und dem Fluch nahe ist, der zur Folge hat, dass dieser Boden zuletzt dem Verbrennen anheimfällt. Dieser Text im Hebräerbrief lässt auch keinen Zweifel an den geistlichen Folgen des Abfalls. Er führt zum Verlust der Gnade und der Gemeinschaft mit Gott und dies in unwiderruflicher und nicht mehr rückgängig zu machender Weise. Es ist unmöglich, solche Menschen zur Buße zu führen, weil Gott keine Gnade zur Buße mehr schenkt. Wer als Gläubiger eine Gesinnung gegen Jesus Christus an den Tag legt, die von Gott so bewertet wird, dass er Jesus Christus damit abermals kreuzigt, dem kann das am Kreuz vergossene Blut Jesu nicht mehr zugutekommen. Es muss an dieser Stelle jedoch unbedingt zwischen dem Abfall und dem bloßen Rückfall unterschieden werden. Nicht jede Abwendung eines Gläubigen von Jesus Christus oder ein Zurückfallen in Sünde bedeutet schon einen Abfall, sondern nur die bewusste und als endgültig gewollte Abwendung von Jesus Christus. Und dieser Unterschied hat große Auswirkungen. Während für den Abgefallenen der Heils- und Gnadenverlust endgültig ist, kann der Rückfällige Buße tun, solange Gott sie ihm schenkt und er die Gnade, und dann kann er die Gnade Gottes wieder erlangen. Und schließlich handelt es sich auch nicht um eine bloße Möglichkeit, dass Christen in dieser Weise abfallen können. Das wird auch von manchen behauptet, dass das nur theoretisch wäre, was hier im Hebräerbrief steht, dass das aber bei keinem Christen wirklich passiert. Sondern es kann Wirklichkeit werden und es ist für manche Christen auch Wirklichkeit geworden. Es würde die praktische Bedeutung dieser Warnungen geradezu außer Kraft setzen, wenn man behaupten wollte, dass Gott bei jedem wahren Christen letztlich unfehlbar verhindere, dass er vom Glauben abfällt. Außerdem bestünde gar kein Anlass für solche Warnungen in der Bibel, wenn es praktisch ausgeschlossen ist, dass die Gefahren, vor denen gewarnt wird, jemals eintreten. Und in einem weiteren Abschnitt im Hebräerbrief finden wir ähnliche Warnungen, nämlich im Hebräer 10 in den Versen 26 bis 31. Auch diese Verse lese ich einmal vor. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch dieser Abschnitt bezieht sich eindeutig auf wahre Christen, denn von ihnen wird gesagt, dass sie die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und dass sie durch das Blut des Bundes geheiligt wurden. Außerdem redet der Schreiber des Hebräerbriefs diese Menschen mit wir an, das heißt, er stellt sich nicht außerhalb, denn es waren ebenso wahre Christen wie er selbst. Er warnt in diesen Versen vor mutwilligem Sündigen. Hiermit ist keinesfalls jede willentliche Sünde gemeint, sondern entweder, wie in Hebräer 6, die bewusste und endgültige Lossagung von Jesus Christus oder ein aus Feindschaft gegen Jesus motiviertes, dauerndes und provokatives, Gott herausforderndes Sündigen. Und auch dieses Sündigen wirkt jedenfalls so schwer, dass es bedeutet, Jesus Christus mit Füßen zu treten und das Blut des Bundes für unrein zu achten. Und Konsequenz dieses mutwilligen Sündigens ist ebenso wie in Hebräer 6 der unwiderrufliche Verlust des Heils. Mit der viel härteren Strafe in Vers 29 ist eindeutig die ewige Verdammnis gemeint. Denn diese ist gegenüber der leiblichen Hinrichtung, die bei einem Bruch der Strafgesetze des Mose vollzogen wurde, wesentlich härter, da sie dazu führt, dass Leib und Seele ewig in der Hölle sein werden. Und außerdem nimmt Vers 30 hier Bezug auf 5. Mose 32, Vers 35, wo Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und es geht also hier um Rache im Sinne von vergeltender Bestrafung und nicht um bloße Züchtigung, die den Sünder wieder zurechtbringen will. Und schließlich wird von einem Gläubigen, auf den das in diesen Versen Gesagte zutrifft, in Vers 31 ja gesagt, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Weil jeder Mensch ein Sünder ist, ist dies für jeden schrecklich, der nicht durch das Blut Jesu Christi mit Gott versöhnt ist. Und dass der Verlust des Heils unwiderruflich ist, ergibt sich auch hier aus den Versen 26 und 27 dieses Abschnitts. In Vers 26 heißt es, dass jemand, der in der genannten Weise gesündigt hat, kein anderes Opfer für die Sünden als das Blut Jesu haben wird. Das bedeutet aber, dass ihm seine Sünde niemals mehr vergeben werden wird. Denn das Blut Jesu kommt ihm nicht mehr zugute, weil er es für unrein erachtet hat. Und ein anderes Opfer, das als Sühneopfer geeignet wäre, gibt es nicht. Und in Vers 27 heißt es, dass für solche Sünden nur noch ein schreckliches Warten auf das Gericht bleibt, dass also keine Möglichkeit mehr bleibt, während der noch verbleibenden Lebenszeit diesem Gericht zu entgehen. An und für sich verhält es sich allerdings so, dass Gott seinen Kindern, die sich von ihm abgewandt haben, bis zum Ende ihres Lebens immer wieder Gnade zur Buße schenkt. An und für sich, das heißt eben, solange nicht ein Abfall vorliegt oder auch eine Verstockung. Und dass Gott weiterhin Gnade zur Buße schenkt, wird man aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13, folgern können, wo es heißt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott will sein verirrtes und verlorenes Kind wieder zurückgewinnen. Aber ein dauerndes Verharren in schweren Sünden und ein beständiges, bewusstes Überhören des Bußrufes Jesu kann dazu führen, dass Gott einem solchen Menschen keine Gnade zur Buße mehr schenkt, sodass er keinen Raum zur Buße mehr findet, wie es an einer anderen Stelle im Hebräerbrief heißt, in Hebräer 12, Vers 16. Da ein Mensch nur Buße tun kann, wenn Gott ihm dazu Gnade schenkt, bedeutet das, dass er keine Buße mehr tun kann und deshalb keine Vergebung seiner Sünden mehr erlangt und ewig verloren geht. Auch in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16, wird gesagt, dass es eine Sünde gibt, die zum geistlichen und ewigen Tod führt, und zwar ebenso wie die im Hebräer 6 und 10 genannten Sünden in nicht mehr rückgängig zu machender Weise. Um welche Sünden es sich dabei handelt, wird nicht gesagt, doch ist anzunehmen, dass sie so schwer wogen, dass die Briefadressaten wussten, worum es sich dabei handelt. Vermutlich handelt es sich auch an dieser Stelle um die endgültige Absage an Jesus Christus, wie in Hebräer 6, und damit um den Glaubensabfall. Und wir haben ja schon in unserer Betrachtung zu Hebräer 6 feststellen müssen, dass diese Sünde nicht von Namenschristen begangen werden kann, sondern nur von wahrhaften Christen. Außerdem können wir der Bibel entnehmen, dass ein Christ die Gnade nicht nur dann verliert, wenn er vom Glauben abfällt, sondern auch, wenn er an Sünde festhält oder in Lauheit oder Eigenwillen zurückfällt oder wenn er sich von Irrlehre verführen lässt. Auch das möchte ich einmal näher ausführen. Als erstes möchte ich hier einmal Matthäus 18, die Verse 23 bis 25 vorlesen. Dort heißt es: Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Es handelt sich bei dem bösen Knecht zweifellos um einen echten Christen, da er in gleicher Weise im Dienst des Königs Jesus Christus steht, wie die anderen in dem Gleichnis genannten Knechte. Vor allem aber hatte er, wie es ja hier eindeutig heißt, Vergebung seiner Schuld durch den König erlangt. Dies wäre bei einem bloßen Namenschristen ausgeschlossen. Bei seiner Sünde, durch die er seine gerade eben erst erlangte Vergebung seiner Schuld wieder verlor, handelt es sich um Unversöhnlichkeit und fehlende Vergebungsbereitschaft gegenüber einem Mitknecht, dem er dessen viel geringere Schuld nicht vergeben wollte. Dass dies bedeutet, dass ein Christ, der in Unversöhnlichkeit lebt, sein Heil wieder verliert, ergibt sich aus dem Gleichnis ebenfalls eindeutig. Der böse Knecht wird von dem König nicht nur getadelt, sondern aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen und den Peinigern bis zur Abzahlung seiner Schuld übergeben. Da die Rückzahlung in Anbetracht der enormen Höhe der Schuldsumme ausgeschlossen ist, bedeutet das, dass er nie mehr freikommen wird. Diese Konsequenz zu bestreiten, würde bedeuten, die Worte Jesu nicht ernst zu nehmen. Und auch im Gleichnis mit den 5 törichten und den 5 klugen Jungfrauen in Matthäus 25, den Versen 1 bis 13, da sind nicht nur die 5 klugen, sondern auch die 5 törichten Jungfrauen echte Christen und nicht nur Namenschristen. Das ergibt sich vor allem daraus, dass auch die 5 törichten Jungfrauen eine Lampe mit Öl bei sich trugen Und das Öl ist aber in der Bibel häufig Symbol für den Heiligen Geist. Das brauchen wir etwa, können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21 folgende. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 27. Und nur wahre Christen besitzen den Heiligen Geist. Es würde völlig dem Bibeltext widersprechen, wollte man behaupten, dass die törichten Jungfrauen kein Öl in ihren Lampen und nur ein äußerliches Bekenntnis gehabt hätten. Das wird allerdings sehr oft gesagt, das ist aber nicht richtig. Und die törichten Jungfrauen und die Christen, die sie verkörpern, haben die Gnade Gottes verloren und bleiben vom Himmelreich ausgeschlossen. Das sehen wir ja hier in Vers 12, wo der Bräutigam, mit dem Jesus Christus gemeint ist, ihnen sagt, dass er sie nicht kennt und ihnen die Tür zum Hochzeitssaal nicht öffnet und auch niemals mehr öffnen wird. Und die Sünde, durch die diese Menschen ihre Gnade verloren hatten, liegt darin, dass sie sich im Verlauf ihres Lebens immer mehr aus der Beziehung zu Jesus Christus entfernt hatten und schließlich nicht mehr für die Begegnung mit ihm bereit waren. Und ja, auch in Johannes 15, Vers 6, da sagt Jesus, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Auch diese Stelle spricht von wahren Christen, die sich wieder von Jesus lösen und die mit einer Rebe verglichen werden, die sich vom Weinstock löst. Die Reben, die sich vom Weinstock lösen, unterscheiden sich vorher durch nichts von den anderen Reben, die mit dem Weinstock verbunden bleiben. Eine solche Loslösung geschieht ebenso wie der Abfall vom Glauben im Allgemeinen nicht plötzlich, sondern allmählich. So heißt es in einer Bibelarbeit, Abfall vom Glauben beginnt meist bei kleinen Unzufriedenheiten. Es wird in Frage gestellt, ob Gott sein Wort hält, er es wirklich gut meint und so weiter. Und diese Loslösung besteht darin, dass der Christ das Bibellesen, das Gebet und die Gemeinschaft mit anderen Christen und auch den Glaubensgehorsam immer mehr vernachlässigt und zuletzt womöglich ganz aufgibt, sodass er nicht mehr mit Jesus Christus verbunden ist. Und Konsequenz dieser Loslösung ist zunächst die Trennung vom Weinstock und seinen Kräften. Das heißt, der Christ, der sich aus seiner Beziehung zu Jesus Christus löst, der verdorrt geistlich. Sein geistliches Leben hat keine Kraft mehr, auch wenn es nach außen hin vielleicht noch an der biblischen Lehre und an christlicher Ethik ausgerichtet ist. Wenn diese Entwicklung nicht erkannt wird und ihr nicht durch gründliche Buße und Umkehr Einhalt geboten wird, so steht am Ende das Geworfenwerden in das Feuer und das Brennen. Und damit ist aber nichts anderes als die Verwerfung im Endgericht und die Verdammnis gemeint. Und ja, schließlich sei noch Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22 genannt, das Sendschreiben an Laodicea. Und dort muss Jesus Christus der Gemeinde in Laodicea Lauheit vorwerfen. Lauheit bedeutet Erkalten der Liebe zu Jesus Christus und ein Leben in der Distanz zu ihm. Das hat zur Folge, dass Jesus dem Gläubigen immer weniger bedeutet, dass er nicht mehr den ersten Platz im Leben einnimmt, sondern von anderen Menschen, Interessen, Zielen und Beschäftigungen von diesem Platz verdrängt wird, wie zum Beispiel Familie, Beruf, Geld, Hobbys oder Vergnügungen. Besonders Wohlstand ist geeignet, Lauheit im Leben eines Christen oder ganzer Gemeinden zu begünstigen, weil Wohlstand bietet die Möglichkeit der Beschäftigung mit zahlreichen Dingen, die dann immer mehr Zeit und Raum im Leben einnehmen. Das führt dann etwa dazu, dass Bibellesen und Gebet, aber auch Evangelisation, Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und der Glaubensgehorsam immer mehr vernachlässigt werden. Das schließt aber nicht aus, dass in den betreffenden Gemeinden viele Veranstaltungen und ein umfangreiches sogenanntes Programm stattfinden und dass alle überzeugt sind, in Gemeinschaft mit Jesus und in seiner Gnade zu stehen. Aber Jesus Christus und sein Wort und der Glaubensgehorsam stehen eben nicht mehr im Mittelpunkt. Auch Laodicea war materiell eine reiche Gemeinde. Laodicea war eine wohlhabende Stadt. Lauheit entsteht niemals plötzlich, sondern immer allmählich, oftmals im Lauf vieler Jahre und oft lange Zeit unbemerkt. Deshalb warnt Jesus in den Evangelien oftmals davor. Ich nenne hier nur einmal Lukas 21, die Verse 34 folgende. Hält der Gläubige trotz der Mahnungen des Heiligen Geistes an dieser Herzens- und Lebenshaltung der Lauheit fest, so droht Jesus Christus ihm an, dass er ihn im Gericht ausspeien wird. Das lesen wir auch hier in Offenbarung 3, Vers 16. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will den ersten Platz im Leben seiner Kinder einnehmen und sich nicht von jemand oder etwas anderem davon verdrängen lassen. Auch hier ist ausgeschlossen, dass es sich bei denen von denen Jesus spricht, nur um Namenschristen handelt. Denn Namenschristen haben nie wirklich zu Jesus gehört. Die können nicht aus einer Glaubensbeziehung in Lauheit zurückfallen. Und auch die Gemeinde in Laodicea bestand in ihrem Kern ebenso aus wahren Christen wie die anderen treu gebliebenen Gemeinden. Und auch die Abwendung von der biblischen Lehre und die Verführung zur Irrlehre führt zum Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Paulus sagt von den Christen, die wieder durch Werke des Gesetzes gerecht werden wollen, dass sie aus der Gnade gefallen sind. In Galater 5, Vers 4. Und er sagt, dass jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, verflucht ist. In Galater 1, Vers 10. Mit dem gleichen Ernst warnt Paulus und die übrigen Apostel die Gemeinden vor der Verführung durch die Irrlehren der Gnostiker, etwa im Kolosser- und im Philipperbrief, sowie vor anderen Irrlehrern, die Sünde nicht ernst nehmen und die Gläubigen zum Sündigen verführen, etwa im 2. Petrusbrief und im Judasbrief. Auch Jesus Christus selbst warnte eindringlich vor Irrlehrern, die seine Gemeinde verführen werden. Das können wir einmal sehen in Matthäus 7, Verse 15 folgende, in der Warnung vor den Wölfen im Schafspelz oder in Matthäus 24, Vers 4 in seiner Endzeitrede, wo er sagt, dass besonders in der Endzeit viele Irrlehrer und Verführer auftreten werden. Ja, es gibt hier noch zahlreiche weitere Bibelstellen, aus denen hervorgeht, dass das Festhalten an Jesus Christus bis zum Ende heilsentscheidend ist und das festgehaltene Sünde und Ungehorsam zum Verlust des Heils führt. Ich möchte hier nur folgende Stellen nennen, die Sie vielleicht zu Hause einmal nachschlagen und im Gebet bewegen können. Zur Heilsnotwendigkeit der Treue bis ans Lebensende können wir einmal folgende Stellen nachlesen. Matthäus 24, Vers 13, Kolosser 1, Vers 23, 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Und dass ein Leben in festgehaltener Sünde zum Verlust des Heils führt, können wir nachlesen etwa in Galater 5, Verse 19 bis 21, Epheser 5, Verse 3 bis 5, 1. Timotheusbrief 6, Vers 9, 2. Petrusbrief 2, Vers 22. Ja, ich komme nun zum Ende. Als Ergebnis müssen wir somit festhalten, dass ein Christ aufgrund geistlicher Entwicklungen und Entscheidungen, die ich zuvor geschildert habe, wieder verloren gehen kann und es somit keine Heilssicherheit nach der Bekehrung gibt, die unabhängig vom Tun und Lassen des Gläubigen automatisch zum ewigen Ziel führt. Nur unter dieser Voraussetzung gewinnen die zahlreichen Ermahnungen der Gläubigen in der Bibel zu Gehorsam und Treue ihre letzte geistliche Schärfe und Tiefe. Es gibt wohl Heilsgewissheit, nämlich die volle Gewissheit, dass wir das Ziel erreichen, wenn wir Eigentum Jesu Christi geworden sind und auf dem Weg der Nachfolge sind und bleiben. Aber es gibt keine falsche Heilssicherheit, die das Erreichen des Zieles auch dann verspricht, wenn wir uns von Jesus Christus abwenden. Aber trotz dieser sehr ernsten Dinge wollen wir an erster Stelle Gottes Gnade und Treue loben und rühmen, mit der er uns auch bisher und hierher durchgetragen hat und uns bis auf den heutigen Tag Raum zur Buße gibt, wenn wir in Sünde gefallen sind oder wenn der Heilige Geist uns vielleicht auf eine Sünde oder geistliche Fehlhaltung aufmerksam macht, die wir bisher vielleicht gar nicht ernst genommen oder als Sünde erkannt haben. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.